Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe Value Creation Through Winning Products. Es geht also darum, wie erfolgreiche Produkte entstehen. Mein Name ist Florian Kauf, ich bin der Host dieses Podcasts, Partner bei der Firma PwC im Bereich Operations und auch Professor für das Thema Produktentwicklung. Ich freue mich, euch zu inspirierenden Gesprächen mit führenden Persönlichkeiten aus Industrie, Innovation und Technologie begrüßen zu dürfen. In jeder Folge sprechen wir mit C-Level-Entscheiderinnen, die mit ihren Teams und Unternehmen echten Mehrwert durch innovative Produkte schaffen. Heute sind wir zu Gast im Büro von Dr. Michael Weiß, CTO von Void Paper in Heidenheim. Wir sitzen hier in einer sehr beeindruckenden Villa aus dem Ende oder aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ihr könnt euch vorstellen, Stuckdecke, Malereien an den Wänden und holzverkleidete Wände. Lieber Michael, schön, dass du dir die Zeit nimmst und uns in die erfolgreiche Welt einführst, wie man Produkte entwickeln kann und auch wie man so erfolgreich wie du im Beruf sein kann.
Herzlich willkommen hier bei uns in Heidenheim und bei Void Paper.
Prima. Soweit, so gut, but what's in for you, liebe Zuhörende? Wie sieht unsere Agenda für die nächsten 30 Minuten aus? Wir werden heute über Karriere, zum Beispiel als Ingenieur oder Ingenieurin, und entsprechende Herausforderungen diskutieren. Wir sprechen aber auch über Herausforderungen aus Sicht der Unternehmensleitung, sowohl konjunkturelle als auch strukturelle. Stichworte sind Wettbewerb China, Energiekosten, KI, Fachkräftemangel und so weiter. Dann möchten wir auch von Michael Weiß erfahren, wie man als Topmanager gerade in solch schwierigen Zeiten ein Team und die Technik eines Unternehmens führt und nach vorne bringt. Und vielleicht erfahren wir auch etwas über Erfolgstipps, um die Balance zwischen Beruf und Privatem zu meistern. Also für alle Produktbegeisterten ist etwas dabei, vom Topmanager bis zum technikinteressierten und karriereorientierten Studierenden. Los geht's. Beginnen wir mit deiner Karriere, lieber Michael. Ich weiß, dass du sehr erfolgreich an der RWTH Aachen studiert hast, Verfahrenstechnik, und anschließend in Oxford promoviert hast. Gibt es ein Erlebnis aus deiner Studien- oder Promotionszeit, das dir heute in diesen so dynamischen Zeiten noch hilft? Vielleicht auch ein Tipp an andere C-Level-Entscheider?
Ja, ich glaube, es ist gar nicht mal so sehr ein einzelnes Ereignis oder so, aber die Zeit in Großbritannien, die war schon unheimlich prägend und vor allen Dingen auch in Oxford. Das ist eine sehr besondere Umgebung. Ich habe dort einen tollen Doktorvater gehabt, zwei, um genau zu sein. Ich habe sowohl im Department of Engineering Science als auch in der physikalischen Chemie promoviert. Das war so eine Kooperation. Und ich habe da eine tolle Betreuung erlebt und das ganze Umfeld ist einfach sehr besonders. Mhm. Auch die Freundschaften aus der Zeit sind zum guten Teil noch erhalten geblieben. Und alle paar Jahre komme ich auch noch mal hin und bin auch immer wieder ganz gerne da. Das war schon sehr, sehr prägend. Und insbesondere auch das Verhältnis zu meinem Doktorvater. Mhm. Sehr besonderes. Der kam auch aus der Industrie. Er hat 15 Jahre bei Shell verbracht. Also ich habe einen guten Industrieeinschlag immer von ihm auch mitbekommen. Und war insofern eine sehr prägende Zeit.
Okay, und ich höre ein Stück weit raus, Führung, Leadership, eine Person, zu der man einerseits wahrscheinlich aufblickt, andererseits auch von der man lernen kann, ist vielleicht auch was, was dich dann damit geprägt hat.
Ja, ganz bestimmt. Also die Art und Weise, wie er mich durch diese Zeit geführt hat, da gab es auch nicht nur goldene Momente, wenn ich mal so sagen darf. Das ist mir gut in Erinnerung geblieben, angenehm, inspirierend, motivierend gefunden. Und das ist eigentlich immer das, was du eigentlich auch jetzt machst die ganze Zeit, was ich mache mit meinen Leuten, meinen Mitarbeitern, in meinem Team und eigentlich durch meine ganze Karriere versucht habe, auch selbst umzusetzen.
Klingt super. Was hat dich dann zu Void Paper geführt? Also diese Produkte, die ihr herstellt, riesige Maschinen, man kann sich das als ja mehrere hundert Meter lange Maschinen vorstellen, hoch wie ein Haus mit 5 Stockwerken. Was diese Faszination dieser Größe und Komplexität, die dich zu Void Paper gebracht hat?
Also es war mal grundsätzlich die Prozessindustrie. Die hat mich schon immer fasziniert und interessiert. Papierherstellung gehört da mit rein. Und Void ist eben einer der Hauptlieferanten für die globale Papierindustrie. Und diese Vielfalt auch im Spektrum der Produkte, Dienstleistungen von Void, das hat mich immer fasziniert. Und so bin ich dann damals zu Void gekommen. Nicht direkt. Mhm. Ich war zwischendurch noch 2 Jahre in Frankreich. Mhm. Bei Veolia, das war ein Industrie-Postdoc, den ich dort gemacht habe. Also ein ganz interessanter Weg des Einstiegs in die Industriekarriere. Und bin aber nach der Zeit dann, auch nach 7,5 Jahren im Ausland, dann zu Void hier nach Heidenheim gekommen. Damals eine große Investition in die R&D auch. mit dem Paper Technology Center, was ganz neu war, ins Leben gerufen wurde. Hier in Rheinland, das war schon eine tolle Gelegenheit für mich, so diesen Einstieg in eine Industriekarriere dann weiter fortzuführen. Und das Spektrum vom Großanlagenbau bis hin zum Ersatzteilgeschäft, auch über Service, Digitalisierung mittlerweile den großen Stellenwert einnimmt, das ist schon faszinierend. Auch die Internationalität des Geschäfts, auch der Firma Floyd, aber auch Papierindustrie, das war ein weiterer Aspekt.
Klingt so, als würden vor allem komplizierte, komplexe Dinge, Herausforderungen eine große Rolle spielen. Was würdest du denn heute jungen Ingenieuren, Ingenieurinnen oder Studierenden empfehlen, weil sich die Welt ja doch ein bisschen geändert hat? Stichwort KI, die Aufgaben am Arbeitsplatz ändern sich. Würdest du da einen Tipp aussprechen können?
Ich denke, heute mehr denn je ist es einfach wichtig, auch aufgeschlossen zu sein und flexibel zu sein. Ich glaube, eine gute Ausbildung, so als Basis für eigentlich so ziemlich alles, was man dann macht, das ist unheimlich wertvoll. Aber da die Welt so variabel geworden ist und sich auch so schnell verändert, ist es, glaube ich, schwierig, sich zu früh, zu sehr zu spezialisieren. Das kann funktionieren. Spezialwissen brauchen wir auch. Eine Technologie, die nie voll lebt von Spezialwissen. Ganz klar und ohne Frage. Aber eben die Flexibilität ist auch wichtig und aufgeschlossen zu sein für auch Veränderungen, auch später im Beruf. Gerade durch die ganzen Veränderungen, das hat so viel Einfluss auch durchschlagend auf die Karrieren Einzelner. Ich glaube, wir werden in Zukunft immer weniger Karrieren sehen, die so geradlinig verlaufen, wo Leute jahrzehntelang wirklich ein und dasselbe tun. Wir haben das hier zum Teil noch, aber ich glaube, das sind aussterbende Modelle. Das ist einfach auch so. Und das Tolle daran ist eben auch, dass die Menschen ja viel mehr Gelegenheit haben werden, andere Dinge zu tun. Das wird sich ganz einfach ergeben.
Ja.
Ich glaube, dafür sollte man aufgeschlossen sein und entsprechend flexibel sein und das eben mitbringen. Und das bedingt auch eine Bereitschaft zum lebenslangen Lernen, ist ja auch ganz wichtig. Dieser einmaligen Ausbildung an der Hochschule getan, sondern das wird immer wiederkommen und das ist auch gut so.
Offenheit und Flexibilität.
Ja, die Lebensdauer von Wissen, die verkürzt sich dramatisch.
Die Halbwertszeit, ja.
Das ist viel länger. Heute sind die Umbrüche, kommen viel, viel häufiger und viel, viel schneller.
Ja, gut. Schwenken wir um auf den Anlagenbau in Deutschland und Freud. Es gibt große Herausforderungen, sowohl strukturelle als auch konjunkturelle. Kurz vor der Aufnahme dieses Podcasts konnten wir alle in der Presse lesen, dass leider auch Freud plant, Stellen abzubauen. Der Grund sind vor allem und vielleicht auch etwas verkürzt die Standortfaktoren hier in Deutschland, vor allem Energie- und Arbeitskosten. Sind dies tatsächlich die einzigen Gründe, also diese Standortfaktoren und damit die verbundenen Kosten? Oder sind nicht auch Effekte wie Deglobalisierung, Erhöhung der Zölle, komplizierte Regulatorik weltweit, sind nicht auch das wichtige Gründe?
Ja, ohne Frage. Deutschland als Standort für Freud unheimlich wichtig. Wir sind ein deutsches Unternehmen. Das hat natürlich eine besondere Rolle und auch einen besonderen Einfluss. Und die Kosten sind hoch hier in Deutschland. Und auch die Regularien sind auch hier sehr, sehr ausgeprägt. Das ist einfach so. Es ist halt auch ein europäisches Thema. Aber wir haben auch andere Effekte, die mit reinspielen. Zölle, ganz klar. Das ist eine Entwicklung, die unheimlichen Einfluss hat. Wir sind ein global agierendes Unternehmen, eben hart auf unsere Werke, wenn wir Lieferungen in die USA, aus den USA, in andere Teile der Welt beispielsweise haben oder aus China heraus. Wir haben zwei globale Hubs, was den Anlagenbau angeht, hier in Deutschland, in Heidenheim und eben in Kunshan in China. Und daraus bedienen wir unser globales Anlagengeschäft. Das hat unheimlichen Einfluss, aber auch in unserem Ersatzteilgeschäft. Wear Parts von Fabrics and Rolls haben wir eben Werke, die global in der Welt verteilt sind. Und das hat unheimlichen Einfluss dort auf die Kostenstrukturen gerade. Auch darauf muss man reagieren. Wir haben aber auch Themen mit natürlich Veränderungen im Wettbewerb. Ja, also der Wettbewerb aus Asien wird immer stärker. Und mit Preisen, die es uns schwer machen, mit diesen Kostenstrukturen dort mitzuhalten. Auch das sind natürlich Gründe, die hier mit reinspielen, die uns auch dazu zwingen und viele andere Unternehmen eben auch, ihre Kostenstrukturen weiter zu optimieren.
Das heißt, wir haben einige Herausforderungen durch das gerade beschriebene Umfeld. Jetzt gibt es aber auch Themen wie Digitalisierung, Automatisierung. Ich vermute auch, diese Themen verändern euer Geschäftsmodell, eure Branche. Hat dies auch einen Einfluss auf die Produktentstehung?
Ja, wir nutzen diese Technologien natürlich intensivst und auf verschiedensten Ebenen. Wir versuchen viel in der Entwicklung, in den digitalen Raum zu verlagern, bevor wir überhaupt erste Prototypen bauen, auf Versuchsanlagen gehen oder eben in Markttests, mithilfe von datengetriebenen Simulationstechnologien, KI-getriebenen Simulationstechniken, die wir hier nutzen, digitale Zwillinge spielen hier eine ganz große Rolle. Und das hilft uns, Kosten zu reduzieren, schneller zu werden natürlich, auch die Trefferquote deutlich zu erhöhen, bevor wir dann wirklich den ersten Prototypen machen. Das ist schon ein riesiger Vorteil.
Nun gibt es natürlich noch weitere Trends neben Digitalisierung, KI, Deglobalisierung, Kostensteigerungen. Ein ganz wichtiges Thema ist sicherlich auch Nachhaltigkeit, somit auch Energieoptimierung, Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft. Sind das auch wichtige Punkte für euch und eure Kunden?
Unbedingt. Papierherstellung ist ein sehr ressourcenintensiver Prozess. Der Energieverbrauch ist vergleichsweise hoch und auch die Wasser ist ein wichtiges Produktionsmittel. Insofern gibt es auch eine starke Abhängigkeit von der Verfügbarkeit an Wasser. Gar nicht mal so sehr die Kosten häufig, sondern eher die, ist dort Wasser in ausreichendem Maße verfügbar und dürfen wir auch in ausreichendem Maße Abwässer einleiten beispielsweise. Denn natürlich auch nach entsprechender Reinigung. Und das ist lange nicht mehr so selbstverständlich und auch globale Erwärmung später noch. Ich kenne Berichte von Kunden, die sagen, wir haben zwar Wasser, aber wir dürfen zum Beispiel in Sommermonaten gar nicht mehr einleiten, weil es zu warm ist. Ja. Das Wasser in den Flüssen. So, das sind so Themen, die vermehrt kommen, die wir sicherlich auch deutlich stärker sehen und die werden unheimlichen Einfluss auf das haben, was in der Industrie passieren wird und auch an Bedarf an Lösungen, um damit eben umzugehen.
Das heißt also auch ein ganz wichtiges Thema, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Optimierung.
Ja, der Hochstand ist natürlich der größte Kostenfaktor. Energie ist dann aber schon Nummer zwei. Da werden wir sicherlich auch Veränderungen sehen in der Zukunft, auch die Preise für Emissionen werden nach oben gehen. Das wird regional immer ein bisschen immer wenig unterschiedlich sein, aber in der Tendenz wird das natürlich steigen. Die Relevanz hier Lösungen anzubieten, die unseren Kunden helfen, besser umzugehen in der Zukunft, Abhängigkeit von Wasser natürlich zu reduzieren, das ist ein ganz wichtiger Punkt und natürlich auch die Ausnutzung des Rohstoffs bestmöglich hier zu gestalten. Da ist durchaus noch Potenzial.
Kommen wir nochmal zu einer anderen Herausforderung, die sicherlich vor allem jetzt für die Jüngeren relevant ist, Stichwort Fachkräftemangel. Ist das auch für so ein renommiertes Unternehmen wie Voith eine Herausforderung? Und kannst du auch in diesem Zusammenhang eine Veränderung der heutigen Gen Z erkennen?
Ja, das ist ein Thema. Das ist für uns ein Thema. Das ist auch für unsere Kunden ein Thema. Der Mangel an Fachkräften, ich denke, seit Corona vor allen Dingen, das sehen wir auch in vielen Bereichen der Gesellschaft und auch im Geschäftsleben, gibt es schon deutlich Veränderungen in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Das Homeoffice ist natürlich etabliert, auch hier haben wir Nutzen es und das hat auch viele, viele Vorteile. Aber es macht natürlich auch viele, sagen wir mal, Themen für uns zum Beispiel, für Mitarbeitern und Teams deutlich anspruchsvoller. Das muss man klar sagen. Und insofern ist das anspruchsvoller geworden, das unter einen Hut zu bekommen, auch mit Erwartungen der Mitarbeiter, also entlang des ganzen Altersspektrums, das wir so haben, das ist schon auch herausfordernd geworden. Muss man mal einfach klar sagen.
Dann weiten wir nochmals die Perspektive und schauen international auf die deutsche Industrie. Wo steht deiner Meinung nach der deutsche Maschinen- und Anlagenbau, vor allem im Vergleich zu China?
Der Wettbewerb aus China, in China auch, ist deutlich stärker geworden. Das spüren wir im Anlagenbau, aber eben nicht nur im Anlagenbau. Das spüren wir auch in unserem Geschäft mit Verschleißteilen. Auch dort sehen wir mehr und mehr verstärkt Wettbewerb. Gewisse Segmente werden von lokalen Anbietern in China auch mittlerweile abgedeckt und zu Preisen, mit denen wir nicht mehr ohne weiteres so konkurrieren können. Das muss man klar sagen. Das Top-Level-Segment ist davon sicherlich immer noch ausgenommen. Aber es ist eine Frage der Zeit aus meiner Sicht, bis auch dort die Wettbewerber stärker werden. Und dann ist eben auch die Frage, bleiben die Wettbewerber in China, was ein großer Markt natürlich ist, das bezweifle ich. Die werden sicherlich auch aus China heraus agieren. Also insofern ist der Druck seitens Wettbewerb aus Asien, aus China insbesondere, hoch. Und wir werden Strategien entwickeln müssen, wie wir dort rauskommen. Die einzige Strategie, die ich sehe, die wir hier auch sehen, das gilt bestimmt für viele Unternehmen, in Deutschland, Europa, Nordamerika sicherlich auch, ist eben, dass wir innovativ bleiben. Ja. Dass wir einen Vorsprung erarbeiten kontinuierlich, denn über die Kostenschiene wird es sehr, sehr schwierig.
Gutes Stichwort Innovation. Der Forscher Charles Darwin hat vor allem im Bereich der Evolutionstheorie geforscht und vor circa 200 Jahren sinngemäß gesagt, nicht die stärkste Spezies überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern diejenige, die am besten auf Veränderungen reagiert. Und damit wäre natürlich Innovation ein ganz wichtiger Aspekt. Flexibilität ist also wichtiger als Stärke und Intelligenz. Sind wir in Deutschland flexibel genug und damit auch im Vergleich zu China in einem guten Wettbewerb?
Ich denke, generell gilt, die Welt dreht sich gefühlt immer schneller. Das tut sie natürlich nicht wirklich, aber also in der Wahrnehmung. Und Veränderungen treten immer schneller auf. Die Halbwertszeit von Zuständen wird immer kürzer. Und das bedingt natürlich, dass man entsprechend flexibel darauf reagiert. Das ist eben die VUCA-Welt, in der wir schon länger leben. Und insofern ist die Antwort ja, Flexibilität wird immer wichtiger werden. Und da hat Deutschland und auch Europa noch viel Potenzial. Die Unternehmen haben es, denn auch wir leben natürlich in so einem Setup, das wir gewohnt sind, aus dem wir herkommen. Und Veränderung ist, glaube ich, immer ein Thema, dem man sich stellen muss, aber auch wirklich widmen muss mit der entsprechenden Ressource. Ich glaube schon, dass Größe und vor allen Dingen aber auch Profitabilität auch noch mal eine gewisse Rolle spielen, denn wenn ich, sagen wir mal, potent bin, was meine finanzielle Schlagkraft angeht, dann ist das natürlich hilfreich in verschiedensten Situationen. Sei es, um Innovationen voranzutreiben, sei es auch, mir mal an Technologie oder vielleicht sogar an ein Unternehmen reinzuholen ins Unternehmen, nicht organisch zu entwickeln, aber auch um mehr schwierigen Marktphasen mal das eine oder andere Projekt besser leisten zu können. Also insofern ist das schon, glaube ich, hilfreich. Aber ich glaube, wichtiger ist die Flexibilität, mit der ich auf Veränderungen reagiert und mich anpassen kann. Zum Beispiel eben auch in großen Geschwindigkeiten. Und je größer das Unternehmen, je etablierter das Unternehmen auch. Und da spreche ich aus Erfahrung. Wir sind seit über 150 Jahren am Start. Das ist immer herausfordernd.
Ja.
Und Startup tut sich da leichter.
Das kann ich mir vorstellen. In meiner Karriere, als ich bei Mercedes zu Beginn war, hatte der damalige CEO gesagt, Speed, Speed, Speed. Und damit ja auch Richtung Flexibilität. Jetzt gibt's ja eine große Technologie, die vor allem das Thema Speed, Geschwindigkeit, Flexibilität in den letzten 3 Jahren extrem antreibt, das Thema KI. Alle Studien, auch von uns, von PwC, zeigen, dass vor allem in der Produktentstehung große Potenziale sind, wenn es um die Beschleunigung geht durch KI.
Ich bin schon davon überzeugt, dass KI an ganz wichtiger Stelle hier sein wird, um die Performance in der Entwicklung von Produkten deutlich zu steigern und eben Entwicklungszyklen zu verkürzen, Kosten auch zu reduzieren. Davon bin ich überzeugt. Wir nutzen Technologien hier schon auch recht umfänglich. Wir verlagern möglichst viel der Entwicklung in den digitalen Raum, nutzen hier datengetriebene Simulationstechnologien, bevor wir überhaupt einen ersten physischen Prototypen machen, sei es für einen Verschleißteil oder auch für eine Maschine, ein Produkt oder was auch immer es ist. Und das hilft natürlich unheimlich, um Geschwindigkeit reinzubekommen, um Kosten zu reduzieren natürlich auch, aber auch damit auch die Trefferquote zu erhöhen. Und wir bilden dann gleichzeitig auch schon das ab, was wir im späteren Verlauf durchaus brauchen, das digitale Abbild des Produktes, um dann auch den Produktlebenszyklus zu begleiten. Da sind wir sicherlich noch nicht in einer Endausprägung angekommen, weit, weit davon weg, aber wir sind hier, glaube ich, auf einem guten Weg, uns das zu nutzen, und daran werden wir kontinuierlich weiterarbeiten.
So hört sich es auch an, dass ihr da schon viele Aktivitäten in der Richtung habt. Jetzt hängt das Thema Einsatz von KI nicht nur an der richtigen Strategie und auch wie man das umsetzt, sondern natürlich auch an der Qualifizierung der Mitarbeitenden. Man spricht häufig von Upskilling. Habt ihr da bestimmte Programme? Kauft ihr euch Kompetenzen und Ressourcen von außen zu oder Stichwort Startups, dass ihr in Beteiligungen investiert, um dann euch im Bereich KI weiterzuentwickeln?
Wir sind hier, wie glaube ich viele Unternehmen, mehrschichtig unterwegs. Natürlich rekrutiert man entsprechend Spezialisten. Das müssen wir uns einholen. Also Wissen internalisieren auf möglichst schnelle Art und Weise. Das geht auch über Akquisen, die wir getätigt haben in der Vergangenheit, eben auch beispielsweise Data Park über die BTG. Eine Datenanalyse-Technologie-Plattform, die wir jetzt umfänglich auch nutzen und nicht nur für die Papierindustrie, auch darüber hinaus. Und natürlich dann auch intern haben wir Programme, dass wir Mitarbeiter natürlich schulen, heranführen an die Nutzung dieser Technologien, aber auch im Austausch mit Kunden natürlich. Wir machen Ähnliches übrigens auch beim Thema Papier machen. Wir haben eine Papermaking School. Nutzen wir intern, aber auch durchaus extern, das müssen wir anbieten.
Ah ja, interessant.
Auf verschiedensten Levels, um Mitarbeiter dort auch hinzubringen, denn Papier machen ist schon ein recht spezielles Wissen. Durchaus viele Papiermacher gibt es nicht mehr auf der Welt. Und insofern auch neue Mitarbeiter im Bereich Service beispielsweise, die werden dann hier auch entsprechend geschult. Und das machen wir halt mit allen Bereichen, allen Technologien eigentlich, die eine Rolle spielen für unser Geschäft, unser Business.
Unabhängig von KI, wo siehst du die größten Hebel für Effizienzsteigerungen in den nächsten Jahren?
Die sehe ich schon im Bereich der erstmal Erhöhung der Effizienz in den Produktionsanlagen bei unseren Kunden und aber auch in der Verfügbarkeit der Produktionsanlagen. Wenn man sich da mal Best-in-Class-Anlagen anschaut, dann wird man feststellen, dass viele Anlagen im Markt da noch erheblich Potenzial haben, dorthin zu kommen. Das ist mal das eine. Das andere ist dann ganz sicher das Thema Ressourceneffizienz. Das wird in Zukunft auch immer wichtiger werden. Papier herstellen ist ein sehr, sehr ressourceneffizienter Prozess. Wir entwickeln Technologien kontinuierlich weiter und die steigende Effizienz, sei es bei Kosten, sei es bei Energie, bei Rohstoffeinsatz, die spielt da schon eine wichtige Rolle. Und das werde ich sicherlich voranbleiben. Digitalisierung spielt eine enorm wichtige Rolle beim Thema Effizienzsteigerung und Verbesserung Verfügbarkeit von Anlagen mit Produkten, die wir hier entwickeln, auch ganzen Lösungskonzepten, die wir in die Anlagen bringen. Und dann, ich denke mal, vor allen Dingen auf unserem Zeithorizont von vielleicht 3 bis 5 Jahren mal denkt, werden wir auch eher disruptive Ansätze sehen hier im Weg rein in den Markt. Wir arbeiten an einem Konzept, indem wir die Papierherstellung neu denken, Papierherstellung ohne Wasser oder mit sehr wenig Wasser, je nach Grade. Und das gibt uns ganz andere Stellhebel, was die Effizienz angeht. Also wir können Wasserverbrauch um über 90% reduzieren, aber auch den Energieverbrauch ganz erheblich, der größte um 40%. Und wir können auch eine solche Anlage relativ problemlos komplett elektrisch betreiben. Das heißt auch komplett emissionsfrei, je nach Strommix zum Beispiel. Und das gibt mir dann ganz andere Stellhebel als die, sagen wir mal, eher inkrementelle Weiterentwicklung des Status Quo, den es geben wird. Wir haben eine Installed Base und die wird es auch viele Jahrzehnte natürlich da draußen noch geben. Aber es ist schon unser Anspruch, in diesem Zeitraum 3 bis 5 Jahren die erste Anlage dieser Art draußen in der Produktion zu haben.
Ich finde eine tolle Botschaft. Jetzt haben wir zuerst über viele Herausforderungen gesprochen, sei es ja in Deutschland, sei es durch Technologie getrieben. Aber deine Antwort zeigt auch, es gibt auch viele Ansätze jetzt schon und viele Maßnahmen, um da einen deutlichen Schritt nach vorne zu gehen. Auch zum Beispiel ja, um der Umwelt was Gutes zu tun. Einen anderen Ansatz, den ihr treibt, Stichwort autonome Papierfabrik, ist ja auch nochmal ein Modell, um signifikant Kosten zu reduzieren und auch mit dem Thema ja Mangel an Fachkräften umzugehen. Kannst du da noch ein bisschen was dazu erläutern?
Ja, die aus unserer Sicht, und das deckt sich schon auch mit dem, was unsere Kunden uns widerspiegeln, da sind wir auch eng in der Abstimmung, einfach um sicherzustellen, dass wir auch ein gutes Verständnis haben von den Painpoints unserer Kunden, die dort sehen und den Trends, die sich in den Märkten in Zukunft noch wiederfinden werden, ist, dass die Papierfabrik der Zukunft wird auch mit weniger Menschen auskommen müssen, einfach weil es die nicht gibt. Die Fachkräfte werden immer weniger werden. Es ist immer unattraktiver für Menschen, die Anlagen arbeiten, rund um die Uhr, sich die Nächte und auch die Wochenenden um die Ohren zu schlagen und in Papierfabriken zu sitzen. Also wir werden hier Lösungen bereitstellen müssen, die zunächst einmal unsere Kunden in die Lage versetzen, eine Papierfabrik in der Nacht und am Wochenende weitestgehend ohne menschliche Betreuung, wenn ich mal so sagen darf, eben betreiben zu lassen. Und das ist dann unser Verständnis von autonomer Papierherstellung. Wie weit man das dann treiben wird, das wird man sehen. Es wird immer noch Menschen geben, ohne Frage. Überhaupt kein Thema. Aber wir wollen weg vom, was wir heute haben, starken, wie soll man sagen, Manipulieren von Herstellprozessen, ständig eigentlich, dass Menschen in Warten sitzen und nicht ständig den Prozess versuchen zu optimieren. Das machen die mit viel Wissen, das die haben natürlich, aber es wird es in Zukunft so nicht mehr geben. Also wir brauchen hier andere Lösungen. Und wir wollen hinzu, dass ein Mensch noch ein, sagen wir mal, so ein Exception-Handler, nennen wir es, wird. Und viel mehr Zeit hat, weil es nur wenige Experten geben wird, sich den wirklichen Problemen zu widmen, den echten optimieren. Das ist unser Verständnis von einer autonomen Papierherstellung. Auch die Interaktion zwischen den Menschen in so einer Fabrik, und da gibt es viele Personas, vom Mill-Manager bis hin zum Operator, die wird sich verändern. Davon sind wir auch überzeugt. Und auch das wissen wir von unserem Austausch mit Kunden. Wir arbeiten auch hier an Konzepten, die wir bereits im Markt übrigens haben. Wir haben mit Mondi intensiv an einem Konzept, Mill One nennen wir es, gearbeitet, das in bereits 7 Werken bei Mondi läuft. Und die Mitarbeiter nutzen dieses System, um mit den Produktionsanlagen zu interagieren, um Know-how-Management zu betreiben, Shift-Log-Bücher dort zu haben und vor allem auch den Betrieb einer Maschine deutlich stärker aus einem Business-Kontext herauszusehen und KPI gesteuert. Und da spielen Personen wieder eine große Rolle. Also ein Mill-Manager hat einen ganz anderen Blick auf die Produktion als der Operator oder der Service-Chef oder eben der Produktionsleiter. Das sind ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die wir hier versuchen eben auch abzudecken.
Wir dürfen neugierig sein auf dieses Konzept und Produkt. Dann lass uns bitte noch umschwenken auf ein ganz anderes Thema. Stichwort Leadership, Kommunikation, Governance. Was würdest du anderen C-Level-Kollegen, Kolleginnen raten zu internen Kommunikation, ja in Zeiten von Transformation, wirtschaftlichen Herausforderungen, technologischem Wandel?
In meiner Erfahrung ist es essentiell, für Transparenz zu sorgen in der Kommunikation, das auch viel zu kommunizieren, häufig zu kommunizieren und auch über verschiedenste Ebenen zu kommunizieren. Da ist das Mitarbeitergespräch, da ist das Teammeeting gut, da war eben auch der Kontakt mal auf dem Flur und den auch durchaus zu suchen. Das finde ich immer unheimlich wichtig. Es wird auch immer wichtiger in meiner Erfahrung, so auf die Zwischentöne zu achten oder wie sich ein Mitarbeiter gerade mal verhält. Da kann man schon ganz, ganz viel, glaube ich, rauslösen und Fragen ist ja auch unheimlich wichtig. Ja, und nicht einmal, sondern 2, 3, 4 Mal und dann kommt irgendwann schon auch etwas heraus, was dann auch essentiell und wichtig ist. Aber Transparenz ist, glaube ich, das Entscheidende und die Mitarbeiter einfach mitnehmen auf die Reise, weil es passieren viele Veränderungen, das wird auch so bleiben, es wird wahrscheinlich noch zunehmen. Und da muss man auch dabei bleiben können und das verstehen, was da eigentlich gemacht wird. Wo kommen diese Umbrüche? Was bedeutet es? Warum wurden Entscheidungen getroffen? Und was ist auch mein Anteil? Was ist die Erwartung an mich auch? Auch das ist häufig gar nicht so klar.
Ja, ich verstehe. Kannst du mir gut vorstellen. Möchtest du uns ein Beispiel verraten, was rückblickend eine besonders herausfordernde Kommunikationssituation war? Und wie hast du die ja hoffentlich idealerweise erfolgreich gemeistert?
Ja, ich denke, besonders herausfordernd sind immer Themen rund um organisatorische und personelle Veränderungen. Und das in der Kommunikation zu gestalten, ist schon anspruchsvoll. Ich denke, es ist immer wichtig, das vor allen Dingen respektvoll zu tun. Das ist sehr wichtig, denn es betrifft immer Menschen, die davon betroffen sind, eben deren Position beispielsweise sich verändert oder gar wegfällt. Und das ist nie einfach für niemanden, an der Umsetzung natürlich nicht. Und da geht es immer darum, das möglichst respektvoll zu machen, den Menschen gegenüber. Wir haben diesen Wert Respekt auch in unserem Konzern verankert. Aus genau diesem Grund. Respektvoller Umgang mit Menschen in allen Situationen.
Wie gelingt es dir als CTO, komplexe technologische Themen verständlich und motivierend zu vermitteln? Vielleicht auch intern und extern? Ist das wahrscheinlich nicht ganz einfach?
Ja, das ist gar nicht so unterschiedlich, intern oder extern, wenn ich ehrlich bin, aber zumindest sehe ich so. Es geht einfach darum, glaube ich, dass man einen komplexe Sachverhalte, und die meisten Sachverhalte sind komplex, dass unsere Maschinentechnologie ist, aber Prozesse, aber auch viele Dinge drumherum, auch organisatorische Themen. Das ist auch alles relativ komplex. Es geht darum, die einfach so darzustellen, dass die Menschen es verstehen, auf die wesentlichen Dinge zu reduzieren. Das ist schon auch eine Kunst, das zu machen. Und gleichzeitig darf man nicht so weit vereinfachen, dass dahinter raus nichts mehr passt. Und ich sage auch mal, wenn ein Problem einfach komplex ist, dann wird wahrscheinlich auch die Lösung durchaus komplex sein. Das ist dann manchmal auch so. Das muss man auch mal akzeptieren. Also man sollte keine Angst davor haben vor Komplexität. Aber es ist schon eine Kunst, glaube ich, das zu machen. Und auch hier gilt, Mitarbeiter, Teams irgendwo mitnehmen, einen Gestaltungsraum geben. Und
also Kommunikation, Transparenz, sicherlich ganz wichtige Elemente, hat auch natürlich was mit dem Führungsstil zu tun, der sich vielleicht auch in Zeiten von Gen Z, Digitalisierung unter Umständen verändert hat. Gibt es da besondere Veränderungen, die du auch bei dir selber beobachten konntest?
Ja, ich denke, was einen größeren Stellenwert bekommen hat im Laufe der letzten Jahre, ist das Thema situatives Führen. Also ich kann nicht auf jede Situation den gleichen Führungsstil oder das gleiche Führungsrezept anwenden. Das heißt, ich muss auf die jeweiligen Bedürfnisse und auf die besondere Konstellation in jeder Situation eingehen. Und da nehme ich auch eine Rolle ein als Führungskraft, so sehe ich es zumindest. Und das ist eben oft der Coach, das ist sicherlich das Idealmodell, wenn ich der Sparringpartner vielleicht eher für meine Mitarbeiter. Und nochmals, ich bin ein großer Bewächter davon, den Leuten Gestaltungsraum zu geben, aber auch Verantwortung. Idealerweise nutzen die es auch und oft ist das auch wirklich so. Und dann bin ich einfach nur der Coach, dann helfe ich nochmal hier und da und gebe mal meine Meinung rein. Aber es gibt eben auch Situationen, da bin ich dann eher der Captain, weil man eine Feuersituation hat und da muss gelöscht werden. Und dann heißt es deutlich direktiver haben.
Ich verstehe.
Und das muss man, glaube ich, gut spielen können, das muss man, glaube ich, idealerweise auch sehen können. Und da ist wieder Kommunikation so wichtig, weil häufig, ja, manche Dinge sind offensichtlich, aber es ist nicht immer so. Mhm. Ja, und wenn ich aber viel kommuniziere, viel reinhöre in die Organisation, in die Teams, mit den Mitarbeitern sprechen, dann komme ich vielleicht auch viel, viel früher dahin, dass ich verstehe, wie eine Situation gerade ist. Ist sie kritisch oder ist sie nicht kritisch? Habe ich sie einfach nur falsch eingeschätzt, wurde es falsch an mich herangetragen, das kommt ja auch mal vor, oder ich habe es falsch aufgenommen. Und dafür muss man viel sprechen, viel kommunizieren. Und dann entsprechend seinen Führungsstil, glaube ich, anpassen. Aber diese Flexibilität, auf Veränderungen auch da zu reagieren, ist, glaube ich, essentiell. Und das war vielleicht früher anders. Da hat man viel direktiver, glaube ich, gearbeitet und auch noch vielleicht deutlich schematischer.
Prima. Und zum Schluss geht's nochmals um dich, lieber Michael, ja, und vor allem um deine persönlichen Erfolgsrezepte. Du bist schon seit über 3 Jahren erfolgreich als CTO tätig. Zuvor warst du Vice President für euren Bereich Research. Und ich bin so frei und behaupte, ein Knochenjob, emotional, körperlich, mental. Was ist dein persönliches Erfolgsrezept für deine Work-Life-Balance?
Ich denke, es ist wichtig, sich Freiräume zu schaffen, einen Ausgleich herzustellen. Bei mir ist das Sport. Ich mag Wassersport beispielsweise sehr gerne, aber ich gehe im Winter auch gerne Skifahren und zwischendurch halt auch mal ein bisschen Fitness und Laufen. Und das sind so Sachen, die brauche ich auch. Und die kann man immer irgendwie einstreuen. Mhm. Ja, das eine geht ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher bei den anderen Sachen. Das ist nicht ganz so trivial, aber auch da schaue ich, dass ich die Räume dafür habe oder auch natürlich ein paar Reisen zu unternehmen, gemeinsam mit meiner Frau. Und ich koche auch gerne. Und das ist mir auch wichtig. Und das versuche ich auch einzubauen, so gut ich das kann. Und diese Freiräume, die muss man sich schaffen. Das geht manchmal nicht ganz so gut. Da ist es einfach mal ein bisschen mehr. Und dann ist es eben auch mal ein Samstagvormittag, den man auch mal dran gibt, um dann etwas Neues fertig zu machen oder für die Woche vorzubereiten, weil es nicht anders ging. Aber es wird auch andere Phasen geben, wo ein bisschen mehr Luft ist. Und die muss man sich dann auch nehmen und, glaube ich, schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, das gilt für, ja, es gilt für mich, das gilt aber auch für viele andere Unternehmen. Diese Verschmelzung von Privat und Job, das findet einfach deutlich mehr und deutlich stärker statt. Und da ist es für mich zum Beispiel wichtiger, auch gewisse Abgrenzungen zu schaffen, damit ich Trennungen und diese Räume auch halte.
Ja.
Ja. Und darauf muss man achten. Das gelingt auch nicht jedem gut. Und bin ich wieder bei Führung, als Führungskraft muss ich auch darauf achten, dass das nicht überhand nimmt. Weil etwas kann schnell zu Belastungen bei Mitarbeitern führen, die dann auch mal nicht mehr gesund sind. Darauf muss man achten. aber natürlich auch bei mir selbst.
Und in Zeiten von Homeoffice, Remote-Arbeit, wahrscheinlich noch eine zusätzliche Herausforderung, das hinzukriegen. Kommen wir noch zum Thema ja Druck, auch vor dem Hintergrund von weitreichenden Entscheidungen, seien es Innovationsprojekte, damit verbundene größere Investitionen. Gibt es da so eine Art Erfolgsrezept oder wie gehst du damit um?
Ich weiß nicht, ob es da ein Erfolgsrezept gibt, aber ich kann ja sagen, wie ich damit umgehe oder es versuche. Also bei größeren Projekten, ich hatte das glaube ich schon erwähnt, das Dual Peppermint Projekt, das ist sicherlich so eins, das ist schon herausragend in seiner Größe und da ist natürlich auch ganz viel Unsicherheit dabei und ich kann da auch nicht alles vorhersagen, wie es da läuft und darum geht es auch gar nicht so sehr. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass ich das, sagen wir mal, möglichen Fehler, den ich hier am Weg begehe oder den falschen Weg, den ich da beschreite, mal als Teil des Prozesses auch akzeptiere. Ich glaube, man muss Dinge, so gut man es kann, der jeweilige zum Bewerten, einen Plan ausarbeiten, mit dem man dann mal in den Start geht. Und dann schaut man mal, wie es läuft. Und wenn man feststellt, das läuft nicht ganz so richtig, dann auch den Mut zu haben, zu stoppen, zu korrigieren und dann weiterzumachen und vielleicht auch ganz zu stoppen. Ich halte es nicht für schlimm, es ist wichtig, da bin ich wieder bei Führung, das den Teams auch zu vermitteln, dass das okay ist und nicht nur okay ist, sondern auch gewünscht ist, weil sonst kommen wir ja nicht hin. Und dann, glaube ich, kommt man irgendwann zum Erfolg. Und diese Fehler sind eigentlich auch wichtig, weil nur davon lerne ich. Ich lerne von den Fehlern mehr als vom Erfolg. Ja, es ist wichtig, so ein Klima zu schaffen, in dem die Leute sich trauen, auch was falsch zu machen.
Genau. Es gibt ja diesen Spruch, fail often, fail early.
Ja, genau.
Und wahrscheinlich dann auch die Lessons learned ganz offen zu machen und zu kommunizieren, sodass ja, auch jeder mit Blick nach vorne daraus lernt.
Will nicht davon sprechen, dass man Fehler jetzt feiern muss, Folge feiern. Ja, klar, natürlich wollen wir das. Aber die Fehler nicht unbedingt verstecken. Darüber muss man sprechen und die einfach nüchtern analysieren und sich dann sagen, ja, das, deshalb hat es nicht funktioniert. Und das ist dann wahrscheinlich die bessere Lösung. Und dann einfach von da weitergehen.
Klingt sehr schlüssig und plausibel. Ja, und zum Schluss noch eine letzte Frage. Gab es in deiner Laufbahn eine besonders heikle Situation, eine besonders heikle Entscheidung, die du heute vielleicht anders treffen würdest? Oder falls die Frage zu indiskret ist, was war denn die mutigste und vor allem gute, richtige Entscheidung, die du als CTO getroffen hast?
Also richtig heikle oder Entscheidung, wo ich sage, das lief dann jetzt gravierend schief, hatte ich zum Glück so nicht. Zumindest nicht in meiner Erinnerung und dann wird da wahrscheinlich auch nichts gewesen sein. Vielleicht eine mutige, aber die habe ich nicht alleine getroffen. Ich beziehe mich nochmal auf dieses Projekt bei Papermaking. Das ist schon ein Stück weit mutig, sowas auch zu machen, denn wir stecken da auch Geld rein als Unternehmen, um hier wirklich einen ganz neuen Weg auch zu beschreiten. Ich glaube daran ganz, ganz fest. Und diesen Glauben, das Commitment dazu, das habe ich auch immer klar und deutlich gemacht und nach außen hin. Und das ist, glaube ich, auch eine Entscheidung gewesen, die richtig ist. Da bin ich für mich bis heute überzeugt. Ich sehe es auch an den Ergebnissen, an den Fortschritten. Klar könnte es dann an einer Stelle immer noch ein bisschen besser sein. Das ist natürlich so. Und wir haben ja auch nicht alles so gemacht, wie ursprünglich mal geplant. Das ist aber auch nicht so schlimm. Aber ich glaube schon, dass das richtig war. Das war mutig, aber nicht nur von mir, allen in der Geschäftsführung, im Unternehmen und auch von der Konzerngeschäftsführung, die das natürlich auch mitgetragen hat. Dieses Investment dann letztlich auch ermöglicht hat. Ich alleine hätte das nicht gekonnt.
Der Markt wird gespannt sein, was da rauskommt.
Ich hoffe es, ja.
Prima, ja, super. Und sehr spannend, sehr kurzweilig. Ich glaube, wir könnten noch lange mit dir im Dialog sein und über dich und eure faszinierenden Produkte und über Void Papers sprechen. Lieber Michael, herzlichen Dank an dich für deine Zeit und vor allem auch für deine Offenheit.
Vielen Dank, Florian, dass du hier warst. Hat mir großen Spaß gemacht, das Interview zu machen. Und ich bin auch gespannt, dann, was bei den anderen Interviews dann rauskommt. Da freue ich mich schon drauf.
Das ist eine super Überleitung. Ja, ich hoffe, euch allen hat es auch viel Spaß gemacht, zuzuhören beim Podcast Value Creation Through Winning Products mit Dr. Michael Weiß von Void Paper. Beim nächsten Mal wird es räumlich gar nicht allzu weit weggehen. Wir sind in Oberkochen bei der Firma Zeiss, auch ein Hightech-Unternehmen. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.